With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast der Funke Mediengruppe, also von Thüringer Allgemeine, Thüringischer Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung. Heute bei mir im Studio in Erfurt zu Gast sind die beiden neuen Landesvorsitzenden der Linken, Katja Maurer und Ralf Plötner. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und mit Ihnen wollen wir sprechen darüber, wie Sie überhaupt ins Amt gekommen sind. Sie müssen schon schmunzeln, Frau Maurer. Welche politischen Schwerpunkte Sie setzen wollen und vielleicht auch, ob Ihre Partei in Thüringen überhaupt noch als politische Kraft gebraucht wird. Mein Name ist Elmar Otto, ich bin Reporter bei Funke in Thüringen. Und da Sie beide zwar schon seit geraumer Zeit Politik machen, aber ich glaube, vielen Menschen im Land trotzdem nicht sonderlich bekannt sind, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und wirklich kurz. Also wie sind Sie in die Politik gekommen? Was sind Ihre Schwerpunkte? Und vielleicht, was machen Sie abseits der Politik? Haben Sie Hobbys? Frau Maurer.
Ich fange mit den Hobbys an, aber auch, weil ich auf meinen Wahlplakaten damit geworben habe. Ich bin stolze Labrador-Halterin. Ich habe meinen Hund und mit denen erkennt man mich auch immer in der Stadt Erfurt. Da bin ich auch Stadträtin und so bin ich auch in die Politik gekommen, also über die kommunale Lokalpolitik quasi. In der Partei Die Linke bin ich seit ein bisschen was über 10 Jahren und ja, jetzt auch Landesvorsitzende, aber auch Landtagsabgeordnete. Und da bin ich nun zuständig für den Schwerpunkt Soziales, habe aber auch mal Umweltpolitik gemacht und auch mal Kommunalpolitik. Also ich bin ein breites Feld vorbereitet.
Und Sie sind Jahrgang 91?
Mhm.
Okay.
Ich bin Jahrgang 83, habe eine wunderbare Frau und 3 Töchter, da bleibt neben der Politik für diverse Hobbys manchmal leider wenig Zeit, aber wenn, wäre es auch eher was Sportives. Politisch war ich gefühlt mein Leben schon immer, habe in der Schule schon sehr gern im Sozialkundeunterricht politische Inhalte diskutiert, konnte damals auch überhaupt nicht verstehen, dass 98 Helmut Kohl nochmal antreten wollte und die Reform der Agenda 2010 hat mich auch sehr politisiert, was da an sozialen Kahlschlag in Deutschland passierte. Und dann bin ich aber 2007 am 16. Juni in die Linke eingetreten. Das war der Gründungsparteitag in Berlin, weil ich es damals auch total wichtig fand, dass es eine gesamtdeutsche Linke gibt, die linke politische Antworten im Land findet. Und seitdem ja, bringe ich mich immer auf verschiedensten Ebenen ein.
Sie waren auch Landtagsabgeordneter schon?
So ist es. War 5 Jahre lang Mitglied des Thüringer Landtags. Und bin auch seit 16 Jahren in der Kreispolitik aktiv, war auch ehrenamtlich Kreisvorsitzender der Linken im Altenburger Land. Ja, genau, und bringe eher dann auch den Ostthüringer beziehungsweise auch etwas ländlicher geprägten Blick mit und finde, dass sich mit Frau Maurer immer auch sehr gut ergänzt, dass wir da auch hier und da mal unsere Blickwinkel näher bringen und gemeinsam über Dinge diskutieren.
Was haben Sie beruflich gemacht, bevor Sie jetzt machen Sie ja wahrscheinlich hauptberuflich, sind Sie jetzt Landesvorsitzender?
Nein, das ist ein Ehrenamt. Ich habe jetzt in Findung ein Arrangement bei den Bundestagsabgeordneten, auch in meinem politischen Fachbereich der Gesundheitspolitik, dass man dort auch die Dinge bewegt. Ja, bin ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger, bin Politikwissenschaftler, habe zugegebenermaßen auch dann recht lange studiert, weil ich schon auch als studentischer Mitarbeiter bei Abgeordneten war, auch schon ehrenamtlich mich in Wahlkämpfe eingebracht habe und bin dann als letzte Etappe noch vor dem Landtagsmandat bei der Linken in Gera war ich da Fraktionsgeschäftsführer und habe dort die Kommunalpolitik mit unterstützt. Genau.
Frau Maurer, Sie haben studiert und zwar?
Ich habe Anthropologie studiert, das ist mir der Begriff nicht eingefallen, in Wien. Das war eine fantastische Studienzeit, weil es ja sehr international dort auch zugeht. Das hat mich sehr, sehr bereichert und bin dann aber tatsächlich nach Thüringen zurückgekommen und habe in Erfurt politische Kommunikationsforschung studiert. Da hieß der Studiengang noch so. Und bin dann direkt auch in die Politik reingerutscht. Ganz so viel Lebenszeit habe ich ja noch nicht, aber die Lebenszeit habe ich tatsächlich mit Politik verbracht.
Okay, und jetzt sind Sie beide erst seit wenigen Monaten, wenn man so will, im Amt. Und
6 Wochen.
6 Wochen, noch nicht mal Monaten, sondern 1,5, genau. Und vergleichsweise chaotisch, kann man sagen, ist der Parteitag abgelaufen, oder? Also es gab auch Leute, die haben gesagt, es war schon fast putschartig, wie sie da ins Amt kamen.
Oh Gott.
Und, okay. Sie,
interessant, ne? Ja.
Aber es war ja definitiv nicht planmäßig. Ne? Okay. Spricht das nicht gerade nicht, also das spricht nicht für eine geschlossene Linke, oder? Wenn man erst sagt, wir haben eigentlich 2 gestandene Landesvorsitzende, die sollen im Amt bestätigt werden. Und dann passiert so etwas. Jetzt sind Sie zwar mit obergroßer Mehrheit, muss man sagen, dann auch ins Amt gekommen. Sie hatten, glaube ich, 91%. Sie hatten auch, Frau Maurer, Herr Blödner, Sie hatten deutlich auch über 80%. Das würden sich manch andere Parteivorsitzende wünschen. Aber vielleicht sagen Sie noch mal was dazu, wie das für Sie war und was Sie jetzt, wie Sie das sehen, was das mit Ihrer Partei gemacht hat.
Ich glaube, wenn man auf den Parteitag schaut, lohnt sich wirklich, sich die Details anzugucken. Also was war denn der Werdegang? Es ist, im Wahlverfahren haben wir erst eine Satzungsdebatte geführt. Darf man eigentlich Partei- und Fraktionsvorsitzender gleichzeitig sein? Das ist eine Debatte, die ist überhaupt nicht neu. Die führen wir in Thüringen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und die Partei hat für sich entschieden, das geht beides nicht mehr zusammen. Das heißt, die gestandenen Personen konnten gar nicht erst zur Wahl stehen, weil zumindest Christian Schäff, der ja Fraktionsvorsitzender auch ist, damit faktisch gar nicht mehr gewählt werden konnte. Also er war sozusagen raus. Ulrike Grosse-Röttich hat dann für sich entschieden, hat gesagt, wir sind als Team angetreten und wenn es das Team faktisch nicht mehr gibt, tritt sie auch nicht mehr an. Und dann gab es eine Stunde lang Diskussion. Wir haben dann gesagt, dann ziehen sich jetzt alle Kreisverbände einmal zurück und diskutieren über diese neue Situation. Weil faktisch gab es dann nur noch eine weitere Person, die gesagt hat, sie kann sich einen Vorsitz vorstellen. Wir brauchen ja aber auch immer 2. Paritätisch muss es auch noch besetzt sein. Und dann haben wir miteinander diskutiert, gesprochen. Und es ist so, nach außen hat es, und es ist auch so, es wirkte auch chaotisch. Es gab auch keinen Plan B. Und ich finde, den Vorwurf kann man erstmal zulassen. Andererseits gibt es auch die Stimmen, die sagen, wow, wir haben echt mal als Partei wirklich nochmal ganz anders miteinander diskutiert, haben nochmal in der Krise uns Fragen gestellt, zu denen wir normalerweise nicht kommen, weil wenn man einen vermeintlich harmonischen Parteitag hat, dann bleiben viele Fragen auch nicht beantwortet. In der Krise haben wir uns Fragen nochmal beantwortet. Und dann ist es einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, und ich glaube, Ralf, für dich war es ganz genauso, alles klar, wir werfen den Hut in den Ring. Also seid ihr dazu bereit? Wären wir Personen, die ihr tragen könntet? Ich für meinen Fall kann sagen, du warst ja noch vorbereitet, weil du hattest zumindest ein Bewerbungsschreiben abgegeben. Mhm. Ich war, das ist echt mein Running Gag für die LAG Senioren da. Bin irgendwie als Delegierte dort gewesen. Das fand ich schon lustig genug und hab damit nicht gerechnet. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich auch trotzdem, dass ich irgendwie eine junge Person bin, ich eine politische Erfahrung habe, ich bin jetzt schon lange Mitglied, ich habe schon an unterschiedlichen Stellen Verantwortung genommen und ich hätte meinen Hut niemals in den Ring geworfen, hätte ich nicht auch gedacht, dass ich eine ernsthafte Option für diese Partei bin und dieser Aufgabe auch, und die ist nicht einfach, das sage ich auch gleich dazu, in irgendeiner Art und Weise bewältigen kann. Und als dann noch Ralf gesagt hat und wir uns gefunden haben, war ein lustiger Moment, haben dann draußen geredet und er gesagt hat, ich kann mir das auch mit dir vorstellen, dachte so, okay, alles klar. Stift und Papier bitte, wir müssen mal kurz eine Rede schreiben.
Mhm. Herr Blödner?
So war es gewesen. Und also mir war es persönlich auch nochmal wichtig, dass ich da mit den führenden auch Mitgliedern unserer Partei auch nochmal gesprochen habe, dass das mir auch fernliegt, dass das hier wie Königsmord oder sonstiges aussieht. Was hatten Sie, Putschversuch oder ein Putsch? Dass das auch mitnichten der Fall war und deswegen, wir kennen uns auch politisch so lange, auch insbesondere jetzt, was Christian Schaft und meine Person angeht, da konnten wir auch nochmal sehr vertrauensvoll das dort besprechen und ehrlicherweise habe ich das auch so empfunden, jetzt hat die Partei gerufen, das meine in manchen Fällen irgendwie eine Floskel sozusagen, aber ich habe es in dem Moment wirklich so empfunden, dass unsere beiden Namen dort plötzlich mehrfach genannt worden sind, wir sehr direkt auch aufgefordert worden sind, doch jetzt zur Verfügung zu stehen. Und natürlich muss man das erstmal kurz setzen lassen und sich auch untereinander verständigen, aber dann haben wir es wirklich gerne gemacht und mein Eindruck nach den ersten 6 Wochen ist, dass es auch eine richtige Entscheidung war. Wir haben unglaublich viel Kontakt in der letzten Zeit und sprechen sehr viel über die Geschicke da auch im Landesverband und darüber hinaus und das funktioniert meines Erachtens sehr gut und jetzt müssen wir dann auch mal sozusagen auch uns, glaube ich, in Ruhe ein Stück weiter arbeiten lassen. Aber mein Eindruck ist, dass wir sehr arbeitsfähig sind und mittlerweile auch die erste Unruhe, die zweifellos nach diesem Landesparteitag da war, sich insofern gelegt hat und wir jetzt auch eben dort ins Arbeiten noch mehr kommen können und einfach auch die Prozente, die Sie angesprochen haben, auch im Prinzip auch spüren in der Mitgliedschaft, dass wir jetzt erstmal getragen werden, unterstützt werden und dass wir gemeinsam und deswegen sind wir alle in einer Partei eben Gutes tun wollen für die Menschen und das jetzt auch angehen.
Weil Sie es jetzt auch, Frau Maurer, schon mehrfach erwähnt haben, dass Sie ja direkt, sag ich mal, nach dem Studium dann auch oder vielleicht während des schon in die Politik so professionell eingestiegen sind, hören Sie den ab und an den Vorwurf auch? Ja, das ist doch so eine Karriere, wie wir sie eigentlich gerade bei den Linken in so einer Partei, wo die ja auch so aus dem Arbeitermilieu ja noch kommt, nicht haben wollen. Also Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal.
Ja, Gott, das höre ich auch. Entschuldigen Sie, ich muss da immer so ein bisschen lachen, weil das ja wirklich auch, es sind gefühlt alte Kamellen. Ich denke mir erstens, hält es das Parlament aus, dass wir unterschiedliche Biografien haben. Und ich glaube, dass eine gute Politikerin oder ein guter Politiker nicht nur das Arbeitsleben befähigt und die berufliche Erfahrung, sondern auch die Herkunft und das, was sich drumherum bewegt. Ich werde meine Herkunft nicht immer von mir demonstrativ herhalten und sagen, guckt, ich bin irgendwie ein Migrantenkind, Kind einer Alleinerziehenden oder was auch immer. Aber das ist schon auch wichtig für meine politische Arbeit. Und dann habe ich eben studiert, habe immer auch schon nebenbei gearbeitet, habe mich immer auch engagiert und ja, für mich ging es halt früher los. Ich habe eine andere Arbeitserfahrung als jemand, der 20 Jahre lang Anwalt gewesen ist oder 10 Jahre lang eine Baufirma geleitet hat. Aber dennoch spielt meine Erfahrung und meine Sicht auf die Welt eine Rolle. Am Ende werden das aber Generationen nach mir entscheiden, ob ich eine gute Arbeit geleistet habe oder nicht. Am Anfang meiner Karriere, so Karriere, was weiß ich, wie man es nennen will, ich am Ende sehe das ja gar nicht so, ist mir das etwas gewesen, das ist mir irgendwie noch nahe gegangen. Heutzutage würde ich sagen, Leute, lasst uns an meiner Arbeit messen und da bin ich sehr gespannt über die konstruktive Kritik und die gibt es sicher an meiner Person auch. Ich glaube allerdings, dass ich an sich genug Erfahrung mitbringe, um diese Arbeit zu machen und man darf auch nicht vergessen, Politik, und das hören viele auch nicht gerne, ist auch ein Handwerk. Also Politik macht sich nicht von alleine. Ich kann nicht, nur weil ich sozusagen wir hatten heute sozusagen ein Treffen mit dem Bauernverband, nur weil ich Landwirtin bin, zum Beispiel weiß ich, wie ich einen Haushalt aufbaue oder wie ich Verhandlungen führe oder. Am besten gehört das zusammen. Mein Erfahrungsschatz schöpfe ich vor allem daraus, dass ich auch Kommunalpolitikerin bin. Das ist ein Ehrenamt, da lerne ich von den Leuten und zwar, indem die sehr streng zu mir sind und sagen, Frau Maurer, so und so sollte es besser laufen. Da lerne ich, wie ich meine Arbeit gut mache.
Der Mensch, der in den vergangenen Jahrzehnten die Linke in Thüringen maßgeblich geprägt hat, ohne jemals ein herausgehobenes, wenn man so will, Parteiamt inne gehabt zu haben oder jemals Landesvorsitzender gewesen zu sein, nämlich der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow, hat nach diesem Parteitag scheinbar unruhig geschlafen und hat dann gleich von seinem Traum erzählt. Das war oder der erste Satz nach dem Aufwachen und der ging irgendwie so, bin ich dabei, die Partei zu verlassen oder verlässt die Partei gerade mich, weil er mit dem, was jetzt sich da gerade abspielt, nicht klar gekommen ist. Können Sie das nachvollziehen? Und haben Sie ein gutes Verhältnis zu Herrn Ramelow?
Das würde ich sofort für uns beide so unterschreiben und umgekehrt sicherlich auch. Also uns ging es ja tatsächlich allen so. Also die Nacht in Ilmenau war sehr kurz und nicht, weil man sozusagen irgendwas zu feiern gehabt hätte, sondern wirklich unglaublich viele Gedanken erstmal um diese neue Aufgabe kreisten und dann nach dem kurzen Schlaf morgens hat man sich erstmal tatsächlich gefragt, was ist hier eigentlich gestern noch passiert? So, ja, also weil es wirklich nicht vorhersehbar war und so eine Dynamik entwickelt hatte und am Ende dieses Ergebnis kam. So, und nun, Frau Maurer und ich kennen nun Herrn Ramelow auch schon lange und arbeiten gern auch politisch lange mit ihm zusammen und weiterhin gern mit ihm zusammen. Natürlich haben wir dann auch den Kontakt und Austausch gesucht. Es hat auch sehr viel im Landesverband bewegt. Ehrlicherweise ging es auch gar nicht mehr darum, um den Inhalt. Da haben sich, glaube ich, sehr viele interessiert gezeigt und sind wie immer dankbar auch über die Gedankengänge, die er da teilt und was ihn da umtreibt. Gab es ein bisschen Kritik an der Methodik, ne, dass man das sozusagen der Öffentlichkeit so mitgeteilt hat und nicht vielleicht eher nochmal die parteiinterne Debatte gesucht hat. Die werden wir jetzt führen. Wir haben auch jetzt in diesem Monat im August eine Klausur, wo wir uns auch als Landesvorstand über viele politische Dinge auch Zeit nehmen und aber auch unter anderem wir auch einen Blog haben werden, wo wir mit Bodo Ramelow direkt auch uns gegenseitig nochmal über verschiedene Dinge verständigen und vielleicht hier oder da, wo vielleicht nochmal ein Missverständnis existiert oder so, das gerne ausräumen können. Aber da habe ich keine Sorge, dass wir da eine gute Arbeitsebene haben, eine gute Ebene, dass wir an einem Strang ziehen, weil das tun wir da letztendlich. Und genau, wir verschiedene Formate haben, wo wir das weiter vertiefen werden und weiter auf Bodo Ramelow zählen und er auf uns zählen kann und weiter linke Politik mit uns gemeinsam macht.
Apropos an einem Strang ziehen, da hat man zumindest den Eindruck, oder es ist ganz offensichtlich so, dass die Thüringer Linke und die Bundesparteien nicht immer an einem Strang ziehen. Ich sage nur Stichwort, wie halte ich es mit Israel und dem dortigen Konflikt mit der Hamas? Das ist so. Und wie sehen Sie das? Wie hält es die Thüringer Linke mit Israel, mit Antisemitismus?
Naja, also Antisemitismus ist in jeder Form zu verurteilen. Dementsprechend haben wir dort auch beim Landesparteitag einen Beschluss herbeigeführt, den es vielleicht auch nochmal lohnt, den kann man auf der Homepage auch nachlesen, der ist vielleicht durch die Personalentscheidung ein Stück weit untergegangen, aber dort haben wir uns auch nochmal klar positioniert und ein Stück weit das, was beim Bundesparteitag dort, ich nenne es mal so, schiefgelaufen ist, auch aus unserer Sicht repariert. Ich bin total guter Dinge, dass wir als Gesamtpartei das Thema auch weiter gut bearbeiten. Unsere Parteivorsitzenden haben das auch erkannt, dass es da durchaus vielleicht verschiedene Positionen gibt, die sich sozusagen nochmal zwingend verständigen müssen und sozusagen auch vielleicht hier und da nochmal ein bisschen Nachhilfe angezeigt ist. Deswegen gibt es da auch verschiedene Diskussions- und Bildungsformate, die jetzt schon begonnen hatten. Und das steht auch dann im Prinzip den Landesverbänden zur Verfügung. Und also mein Gefühl ist dort, dass es halt einen guten Umgang unseres Parteivorstandes auch damit gibt, dass man sich da vielleicht als Partei auch inhaltlich noch mal tiefer damit befasst. Aber ansonsten ist, denke ich, auch die Position klar, dass einerseits jeder Antisemitismus zu verurteilen ist und dass die Hamas Israel überfallen hat am 7. Oktober mit brutalsten Methoden und dass man sich dementsprechend auch militärisch immer verteidigen muss und darf. Aber was auch an Elend und Schlimmen im Moment weiterhin aus Gaza an Bildern und Informationen uns erreicht, auch einfach hart zu verurteilen ist. Und das ist was, was, glaube ich, nicht nur die Linke, sondern die gesamte Gesellschaft im Moment sehr bewegt. Und ich meine, auch der Kanzler und der Außenpolitiker und unterschiedliche europäische Staaten finden da ja gerade auch keinen gemeinsamen Weg. Und dementsprechend finden wir uns da, glaube ich, in guter Gesellschaft. Aber mein Eindruck ist, dass wir sofort das als auch Thema erkannt haben und das jetzt bearbeiten.
Also Kritik an der israelischen Regierung ist keine Kritik am Staat Israel oder an den Menschen, wenn man so will, oder? Ja. Das ist so.
Ja.
Der andere große Konflikt, der die Menschen umtreibt und Sie ja mit Sicherheit auch, ist eben der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und Frau Maurer, Sie sind einst in Kasachstan geboren, ne? Also einer ehemaligen Sowjetrepublik.
Ich hatte gestern in einem Interview, haben wir auch lange darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe da eine ganz persönliche Haltung. Also, und das deckt sich eigentlich auch mit der Partei. Überall da, wo völkerrechtswidrig gehandelt wird, ist es zu verurteilen. Es ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht, um wen es da geht. Was mir also oft zu wenig im Vordergrund steht, also das findet jetzt rund um Gaza etwas mehr statt, ist, dass man sich um die Zivilgesellschaft bemüht, dass man sich ganz genau anschaut, wie leiden die Personen eigentlich aktuell, aber auch dann in der Zukunft darunter. Für mich gibt es überhaupt keine Frage, dass Putin, wenn ich es plump ausdrücken dürfte, also mehr als ein fieser Typ ist und alles zu verurteilen ist, was er da tut. Für mich gibt es da überhaupt keine Frage. Das mag manchmal in der Partei auch eine Generationsfrage sein, zumindest am Anfang. Rund um den Krieg stand das immer wieder im Raum. Wer ist da eigentlich für wen? Ich finde, dass die Partei da aber immer einheitlicheres Bild gibt. Für mich und für meine Familie ist von vornherein klar gewesen, dass es sozusagen ein Angriff gewesen ist und dass die Personen in Ukraine Unterstützung brauchen. Die Frage wird immer auch sein, wie können wir diese Unterstützung leisten, weil all das, was wir jetzt tun...
Also nicht, mit Waffenlieferungen offensichtlich aus Sicht der Linken, oder?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich persönlich bin da unentschieden, weil ich erkenne, dass die Personen vor Ort ganz dringend Hilfe brauchen und jemanden brauchen, der sie auch unterstützt. Und andererseits wird jede Waffe, die geliefert wird, am Ende eine Person umbringen. Und alle Personen, die sich gegenseitig umbringen, kommen aus der Zivilgesellschaft und haben am Ende diesen Krieg nicht zu verantworten. Insofern ist das ein wahnsinnig großer Widerspruch, den auch eine Partei, die Linke, so einfach nicht auflösen kann. Und dann bedient man sich natürlich ideologischen Konstruktionen, die sind dann auch wichtig in so einer Debatte, die aber natürlich auch mit konkreten Handlungsempfehlungen verbunden sind, wie zum Beispiel, wir brauchen den diplomatischen Weg, wir müssen sozusagen aktiv für den Frieden kämpfen. Ich weiß aber auch, das ist das, was ich meinte mit dem Widerspruch, dass es akut gerade in diesem Moment Menschen gibt, die in diesem Krieg leben. Ich habe es da so ein bisschen mehr mit Bodo Ramelow, dass ich versuche, da in die Debatte zu gehen und zu sagen, Leute, lasst uns zumindest als Linke über die unterschiedlichen Wege sprechen. Jedes Argument hat in irgendeiner Art und Weise seine Gewichtung.
Also manchmal doch Waffenlieferung?
Ich bin da nicht entschieden, ehrlich gesagt.
Weil Sie, Herr Blüttner?
Naja, es ist klar, dass ein Land, was militärisch überfallen muss, sich selbst verteidigen können darf und auch muss. So, das ist auch durch die Vereinten Nationen gedeckt. Und dementsprechend kann ich nachvollziehen, wenn da auch die Ukraine um Waffenunterstützung bittet. Wir haben auf dem Landesparteitag auch Anträge zur Friedenspolitik und Außenpolitik gehabt. Die haben ja auch in großen Teilen erstmal an die weiteren Gremien überwiesen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch einen sehr guten Dialog jetzt auf die Spur bekommen. Und dann seien Sie sozusagen gespannt, dass wir uns gerne auch noch im Laufe des Jahres hier öffentlich dazu äußern, was auch in der Thüringer Linken dort Kompromiss und gemeinsame Haltung zu solchen außenpolitischen Fragen ist. Vielleicht noch zum Abschluss die Bemerkung, also dass auch in den USA oder in Europa noch über weitere Sanktionen diskutiert wird und man irgendwie der Meinung sei, es gibt noch intensivere Sanktionsmöglichkeiten, zeigt mir zum Beispiel, dass das Nicht-Militärische, was man da an Druck auf Russland und Putin dort ausüben kann im Speziellen, noch nicht ausgeschöpft worden ist. Und dann finde ich auch unsere linke Partei immer klar und deutlich, dass sie sagt, bitte jede Möglichkeit dieser Kriegsbeendigung jetzt hier ziehen und nutzen und im Prinzip da auch mal zum Beispiel die Oligarchen dort auch härter sanktionieren und all solche Dinge. Das ist meines Erachtens auch bisher ausgeblieben und das ist wirklich eine Möglichkeit, die ich unterstreichen möchte. Und wie gesagt, das andere, also das bleibt so. Na klar, muss man sich verteidigen können, wenn man angegriffen wird. Was denn sonst?
Kommen wir zur Landespolitik zurück, auf die Sie, sagen wir mal, mehr Einfluss nehmen können, eventuell zumindest deshalb, weil die aktuelle Landesregierung und Koalition keine eigene Mehrheit hat, sondern es einen Patt im Landtag gibt und die linke Fraktion durchaus das Zünglein an der Waage sein kann. Die Verhandlungen für den Doppelhaushalt 2026, 2027 stehen vor der Tür, wenn man so will. Was sind für Sie dort rote Linien? Wie sieht's aus mit dem beitragsfreien Kindergartenjahr? Das muss definitiv kommen. Es ist verabredet.
Das ist verabredet. Nichtsdestotrotz warten wir am Ende des Tages auch auf einen ganz konkreten Entwurf. Und ich hüte mich davor, da in die Spekulation reinzugehen, weil wir am Ende sehen werden, also es kann jetzt das freie Kita-Jahr da drinne sein, aber der Rest kann so dermaßen Schrott sein, ich formuliere es jetzt so plump, dass es am Ende für uns als Linke auch nicht umsetzbar ist. Also wenn soziale Maßnahmen wie Agathe nicht drinne sind, gespart wird an Demokratieprojekten.
Müssen Sie doch mal sagen, was das ist für alle unsere Hörerinnen, Agathe?
Das ist quasi ein Programm, mit dem wir vor allen Dingen auch ältere Personen im ländlichen Raum unterstützen. Da gibt es ganz unterschiedliche Verbände, die das auch unterschiedlich umsetzen. Werden die Personen zu Hause besucht, da gibt es Beratungsangebote und so weiter und so fort. Ist ein so tolles Programm, dass das sogar in der Expo in Japan vorgestellt worden ist, weil es am Ende darum geht, auch Einsamkeit im ländlichen Raum zu begegnen. Das ist ein Programm von ganz vielen, von denen ich weiß, dass sie in Thüringen funktionieren und auch die finanzielle Untersetzung benötigen. Da geht es aber auch um andere Demokratieprojekte. Akzeptanz und Vielfalt ist so ein Förderprogramm. Da gibt es ganz viel Nachhaltigkeitsprogramme, die würden sie gestrichen werden, ist für uns sehr schwer fallen würde, diesem Haushalt zuzustimmen. Oder auch die Frage, was kommt zusätzlich rein? Also auch der Abschiebeknast wird natürlich für uns ein Thema sein. Man wird den Abschiebeknast möglicherweise nicht akzeptieren für zugunsten eines Kindergartenjahres. Wir wissen aber auch, der wird auftauchen. Das ist faktisch klar.
Aber der ist
klar.
Ja da mittlerweile.
Der stand nur vorher nicht im Haushalt, der wird jetzt aber im Entwurf natürlich drinne stehen. Darum sage ich, das ist vollkommen klar.
Aber so, man wird so eine, für Sie, für, aus linker Sicht, diese Kröte wird man schlucken müssen, um vielleicht etwas anderes...
Wir müssen als Linke gar nichts. Wir werden mit der Koalition ins Gespräch gehen und wir werden darüber sprechen und uns jedes im Einzelfall anschauen. Das ist sozusagen der Widerspruch oder das Pendel zwischen Parlamentarismus und Parteienpolitik. Und wir haben das Angebot gemacht, haben jetzt bald auch mit dem SPD-Vorsitzenden ein Gespräch und werden auch die anderen dazu einladen, mit uns ins Gespräch zu gehen und sich das im Detail anschauen zu lassen. Es wird nicht so sein, dass nur weil wir Angst davor haben, dass der Haushalt sonst mit der AfD zugestimmt wird, dass wir jetzt jede Kröte, wie Sie das gerade nennen, am Ende schlucken und auch nicht für das kostenfreie Kita-Jahr. Wir werden nicht, um das kostenfreie Kita-Jahr zu bekommen, andere Dinge opfern. Aber... Das muss ich auch dazu sagen. Das ist am Ende dann Realpolitik. Da werden wir uns jeden einzelnen Posten anschauen und werden dann in der Summe entscheiden, was wir wollen. Es ist so, dass natürlich auch Stimmen innerhalb unserer Partei laut werden, die sagen, ihr müsst jetzt noch mal sehr viel kritischer sozusagen aufstehen und auch gegenüber der Brombeere so auftreten. Ralf und ich sind uns einig, dass wir gesprächsbereit sind und das auch signalisieren, weil wir sind keine Partei zum Zweck und auch keine Fraktion. Wir haben am Ende des Tages den Auftrag, dass wir den Leuten nachweisen, dass sich mit unserer Arbeit auch etwas verbessert hat. Und insofern sind wir da gesprächsbereit. Aber ich bin auch sehr gespannt auf den Entwurf.
Aber das Geld ist endlich. Und Herr Plötner, was ist für Sie eine rote Linie? Beziehungsweise was muss aus Ihrer Sicht auf jeden Fall im Haushalt stehen, auch wenn Sie jetzt nicht Mitglied des Landtags sind? Aber was würden Sie Ihrer Fraktion mitgeben?
Es geht dort um Prioritätensetzung meines Erachtens. Also, dass das Geld endlich ist, ist eine vollkommen korrekte Aussage, die natürlich so stimmt. Aber man hat sich ja selbst in Deutschland beschnitten und damit auch die Länder mit dem Thema Schuldenbremse. Nun gab es ja auch im Bund dort eine Aufweichung, dass man das ein Stück weit erkannt hat.
Ja, die wird in Thüringen ja auch gerade ein bisschen aufgeweicht.
So ist es. Also, aus meiner Sicht ist das erstmal zu begrüßen, wenn die öffentliche Hand viel mehr Geld in die Hand nimmt und eben auch sozusagen die öffentliche Infrastruktur wieder ertüchtigt. Die ist über Jahrzehnte nieder- und kaputt gespart worden. Wir sehen das eben an maroden Schulgebäuden, aber Sie können auch auf die eine oder andere Polizeiwache gehen. Da wundern Sie sich auch erstmal, wo Sie sind. Und das könnte man, glaube ich, über die Rathäuser und Ämter fortsetzen. So, da ist ein extrem hoher Investitionsbedarf und man muss in der Lage sein, als öffentliche Hand zu akzeptieren, dass das kein Nullsummenspiel oder gar am Ende schwarze Zahlen stehen, sondern dass Investitionen für uns alle sind in die öffentliche Infrastruktur, wo wir natürlich eben die Schwerpunktsetzung bei dem sozialen Bereich und Bildung setzen würden. Und was ich mit Schwerpunktsetzung meine, ist, dass eine Abschiebeknast, Haftanstalt einfach eine falsche Prioritätensetzung ist, ne? Also wir reden hier von, ich meine, nicht mal 500 Menschen, die in Thüringen ausreisepflichtig...
ein Knast ist es ja nicht, muss man sagen, ne? Also es ist ja nicht wie ein Gefängnis, also...
Naja, Haftanstalt, wollen wir uns bei den sozusagen, das war jetzt eher alltagstauglich, nur die Sache, also Entschuldigung, wenn Sie nicht in der Lage sind, die Menschen sozusagen zu finden und sie dann eben abzuschieben, weiß ich nicht sozusagen, warum man sie dann erstmal auch für den Haftplatz finden soll. Also das sind so rein logische Momente, die sich erstmal in dem Moment mir nicht erschließen. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus, das ist wirklich die Verhältnismäßigkeit. Also wenn dort, ich habe jetzt Summen von 2,5 Millionen bis 3,5 Millionen gehört, die da per anno anschlagen. Heute haben wir ja den Tag der Inbetriebnahme, wo es irgendwie um 2 Plätze geht. Und ich aber auch auf der Gegenseite 19 Personalstellen irgendwie mitbekommen hatte. Ich finde das wunderbar, dass da auch Sozialarbeiter und PsychologInnen und so dabei sind. Alles wunderbar aus der Perspektive. Nur ich glaube, die braucht es eigentlich vielleicht an anderer Stelle. Und Frau Maurer hat zu Recht die auch Förderprogramme für Demokratie und Akzeptanz und Vielfalt angesprochen. Ne? Also ich komme aus dem Altenburger Land und dort ist es so, dass ein Jugendlicher ein Asylbewerberheim anzünden wollte und deswegen in Haft sitzt auf Antrag des Generalbundesanwaltes. Das ist ein katastrophaler Zustand, den ich nie hätte kommen sehen wollen, auch in Thüringen. Aber der findet gerade statt. Und da würde ich mich freuen, wenn eine Landesregierung sowas als Problemlage identifiziert, viel mehr in Jugend und Bildung und dort auch ein Angebot investieren sollte und dort eben Begegnungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten schaffen soll und eben nicht für eine überschaubare Zahl an Menschen und Wir hatten ja auch beim jüngsten Abschiebeflug lernen müssen, dass dort auch eine rechtswidrige Abschiebung stattgefunden hat. Also nur, weil es auf dem Papier steht, dass diese Menschen, in dem Fall die Familie, ausreisepflichtig ist, muss das dann reell gar nicht vor einem Gericht standhalten auch. Also das sind auch Dinge, wo meines Erachtens dort Symbolpolitik betrieben wird, auf dem Rücken wirklich von den Schwächsten mit in der Gesellschaft, und das eine falsche Prioritätensetzung
ist. Okay, Sie können es jetzt noch so sehr kritisieren, Sie beide. Es wird natürlich diese Einrichtung, die wird es geben, weil die gibt es jetzt schon, und die wird auch im Haushalt etatisiert werden. Also das müssten Sie schon in irgendeiner Art und Weise mittragen. Vielleicht aber, die Haltung ist jetzt klar geworden, ja. Vielleicht etwas anderes. Bedauern Sie es gerade vielleicht nicht mitzuregieren, wenn Sie sehen, wie viel Schulden jetzt gemacht werden, wie viel kreditfinanzierte Programme es gibt, also Sprichwort beispielsweise dieses über die TAP laufende kommunale Investitionspaket?
Also wenn ich kurz noch darf, weiß auch, das hat auch ein Abgeordneter von uns immer sehr leidenschaftlich in der letzten Legislatur immer eingefordert, und da wurden auch viel Hausaufgaben auf dem Weg dorthin gemacht. Da ging es darum, dass auch Kommunen, was jetzt die klassische Straßenlaterne angeht, eigentlich mal Geld in die Hand nehmen sollten und das so modernisieren, dass es umweltfreundlicher ist, Naturschutz betrieben wird und wir alle davon sparen, weil einfach weniger Energiekosten notwendig sind. Das war aber auch immer eine ganz, ganz schwere Geburt, da im Prinzip die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und ehrlicherweise hatte auch Rot-Rot-Grün in den vergangenen Jahren von keiner schlechten Einnahmeseite profitiert, weil allgemein die Steuereinnahmen gestiegen sind. Und manchmal würde ich vielleicht in der Rückschau sagen, die 1 Milliarde, die eingespart worden sind, Schuldenabbau betrieben worden sind, vielleicht hätte die auch noch mal mehr in Investitionen gebraucht, wo eher eine linke Handschrift dann dabei ist, weil das ist so ein Punkt, das ärgert mich dann schon, das wird nicht gesehen und nicht gedankt, dass auch eine von links geführte Landesregierung in der Lage war, öffentliche Gelder zu schonen und erstmal Schulden, die eben Vorgängerregierungen aufgenommen haben, die haben wir abgebaut, ja. Wie gesagt, meines Erachtens ist es richtig auch, dass die öffentliche Hand aber mehr Geld in der Hand nimmt und auch in Zukunft investiert.
Aber dennoch ist die Kasse jetzt leer, die jetzt auch die rot-rot-grüne Landesregierung hinterlassen hat, um perspektivisch noch etwas damit machen zu können. Damit muss man ja auch umgehen. Und kommen wir vielleicht nochmal zu einem weiteren spezifischen Thema. Lehrermangel. Jetzt steht das Schuljahr, der Schuljahresbeginn steht bevor. Ihr Minister, früher war der Minister von den Linken, der Bildungsminister, und jetzt ist er von der CDU. Werden Sie den, freuen Sie sich schon, dass Sie ihn hart attackieren werden, weil er gerade jetzt so kurz im Amt ist, eigentlich noch nicht viel erreichen kann und wahrscheinlich bei einer Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn jetzt noch nicht großartig etwas vorweisen kann, was jetzt den Kampf gegen den Lehrermangel, den Unterrichtsausfall angeht?
Also gerade bei dem Thema geht es nicht darum, irgendwie eine Person zu attackieren, sondern gemeinsam Lösungen zu finden, wie wir das Problem beheben können. Das ist gar nicht so einfach. Ich würde ja eher die CDU daran erinnern, dass sie immer für die rot-rot-grüne Regierung immer sehr scharfe Worte gefunden hat und gesagt hat, dass es sehr viel besser werden wird, wenn sie kommen. Brauchen natürlich auch erstmal Zeit, um sozusagen handlungsfähig zu sein. Aber sie werden feststellen, dass das ein Problem ist, das wir deutschlandweit haben und dass sich Lehrer und Lehrerinnen so einfach nicht backen lassen und dass es Gründe gibt, warum selbst Personen, die das Referendariat überstanden haben, dann nicht lange im Lehrerberuf bleiben oder gar nicht erst einsteigen. Und das ist ein Problem. Das hat mit der Regierung am Ende sozusagen nichts zu tun. Das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Problemlagen in den Schulen, die Hürden, die die Kinder mit in die Schule mitbringen, sind so vielfach mehrdimensional, weshalb wir ja auch immer für SchulsozialarbeiterInnen und so weiter gekämpft haben, weil es alleine eine Lehrkraft nicht bewältigen kann, was in den Schulen passiert. Das ist eine so große Herausforderung. Ich wünsche ehrlich, dass die CDU dem Herr wird. Mir geht es nicht darum, eine Person anzugreifen, sondern dass am Ende die Kinder, die in der Schule sind, eine tatsächlich gute Bildung haben. Wenn die eine Lösung haben und dem Herr wären, werde ich nicht diejenige sein, die mit dem Finger auf die zeigt, sondern werde sagen, dass das gut für dieses Land ist. Das Traurige ist, dass ich glaube, dass es eben dieses Geheimrezept nicht gibt. Und da werde ich zumindest schon sagen, liebe Freunde der neuen Regierung, darauf hättet ihr kommen können, dass es bei uns keine böse Absicht gewesen ist oder wir nicht die Bereitschaft hatten. Ganz im Gegenteil, wir haben so viele Lehrkräfte eingestellt, wie nie, sondern dass es einfach ein gesellschaftliches Problem ist.
Frau Maurer, Sie haben zuletzt den oder die SPD kritisiert durchaus, den ehemaligen Koalitionspartner. Jetzt haben sie gesagt, wir haben demnächst ein Gespräch mit dem Landesvorsitzenden, Sie beiden. Also das Gespräch hat es dementsprechend noch nicht gegeben. Und Sie haben damals gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, die SPD, die müsste sich mal wieder an ihre Beschlüsse erinnern, dass man nicht mit der AfD gemeinsame Sache machen wolle und jetzt im Bündnis mit der mit dem BSW. Sehen Sie das weiterhin, sehen Sie da weiterhin eine Gefahr für den Landtag, weil Sie ja vorhin auch gesagt haben, naja, wir werden aber vielleicht im Haushalt gar nicht in dieser Art und Weise zustimmen, dann ist es uns auch egal, wenn er dann mit der AfD beschlossen wird.
Das habe ich so lapidar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt diese Selbstverständlichkeit nicht, dass wir dem Haushalt komme, was wolle, zustimmen werden, nur weil wir die neue Regierung davor bewahren wollen, einen Haushalt mit der AfD zu beschließen. Diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht. Damit spielt ja so ein bisschen die Koalition immer, dass sie sagen, na ja, aber wenn ihr es nicht macht, treibt ihr uns ja in die Hände der AfD. Das machen die sehr gelungen selbst. Ich finde, kritisiere da die SPD insofern, auch als spätestens sich die BSW mit Höcke getroffen hat und mal darüber reden hat, wie machen wir es denn mit der Personalpolitik, an welcher Stelle unterstützen wir uns gegenseitig, hätte ich mir aber einen sehr lauten Aufschrei gewünscht. Und dieser kam nicht. Und das werden wir natürlich auch thematisieren. Das ist wahnsinnig schmerzhaft. Die SPD ist, und wir haben uns auch schon in der Koalition immer gestritten, das ist halt einfach so. Aber am Ende sind sie ein politischer Partner gewesen. Und wir werden die Fragen, und ich bin sehr gespannt, was die SPD sagt, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Also insbesondere die letzte Plenarsitzung war da sehr schmerzhaft. Da gab es Verabredungen zu Goldenen Spatz, die am Ende sozusagen, also an einem Thema, das eigentlich total eindeutig war, hat man am Ende Grabenkämpfe aufgemacht oder bei der Frage opferrechter Gewalt ein Thema,
das wir uns... Gibt es dann die 3+1-Gespräche jetzt demnächst wieder? Werden die wieder aufgenommen aus Ihrer Sicht? Weil Ihre parlamentarische Geschäftsführerin war da ja recht eindeutig.
Ja, wir haben immer gesagt, hier sind wir Leute, wir sind dazu bereit und wir haben es faktisch immer getan. Wir haben immer angeklopft, gemacht, getan, gesagt, Leute, treffen wir uns. Und am Ende hat sich gezeigt, dass Absprachen nicht funktioniert haben, dass wir irgendwann auch sagen, Leute... Jetzt aber ein Halt, setzt euch zusammen und sprecht darüber, ob ihr das noch wollt und in welcher Art und Weise das aussehen soll, ist am Ende irgendwie auch klar.
Aber man hätte es ja intern versuchen können zu regeln. Ich meine,
wir haben das intern permanent und immer wieder versucht. Sie finden ja auch die Zusammenfassung von unserem Fraktionsvorsitzenden und unserer parlamentarischen Geschäftsführerin, in der sie das nochmal sehr detailliert dargestellt haben. Diesen Versuch gab es immer und immer wieder. Wenn aber auch der Bruch öffentlich stattfindet, wie zum Beispiel am Goldenen Spatzen bei diesem Antrag, wo wir sozusagen uns auch vorher versichert haben, dass das etwas ist, das ist einfach, geht über Parteigrenzen hinaus, das ist eine gute Sache, dem müssen wir zustimmen. Und dann dieser Bruch öffentlich stattfindet, dann muss man den natürlich auch öffentlich kommentieren. Und das hat Frau Mitteldorf dann getan. Wir haben diesen Bruch aber auch nicht nur so kommentiert, dass wir gesagt haben, die Zusammenarbeit ist vorbei, sondern auch Leute, bitte kümmert euch darum. Es geht hier um eine viel größere Sache. Wir würden uns mit der SPD nicht treffen. Und ich habe es vorhin gesagt, wir sind auch dazu bereit, mit den anderen Teilen der Koalition zu sprechen, wenn wir das nicht ernst meinen würden.
Weil wir so ein bisschen aus der Zeit rauslaufen, wenn es mit der SPD schon nicht mehr so gut klappt und sie vielleicht, weil sie gerade durchaus hat die Linke ja einen enormen Auftrieb. Sie haben also Mitgliederzuwächse, sind mittlerweile zweitstärkste politische Kraft in Thüringen, zumindest was die Mitglieder angeht. Haben allerdings bei der Landtagswahl also eine herbe Niederlage erlitten. Wie sieht es 2029 aus? Sollte die Brombeere so lange halten? Glauben Sie übrigens, dass sie so lange hält? Und für den Fall, dass dann erst gewählt werden sollte, sagen Sie, ja, warum sollte dann vielleicht die Zeit nicht reif sein für ein Bündnis mit der CDU?
Also zunächst erstmal, was vielleicht das Halten der Landesregierung angeht. Also ich war in der siebten Legislatur auch einer von den Abgeordneten, wie alle auch aus der linken Fraktion, die gemeinsam den Antrag zur Parlamentsauflösung mitgetragen haben. Ich habe da zweimal eine Unterschrift bei der Einreichung mitgeleistet, weil so wollte man ja auch die Verbindlichkeit herstellen, dass das, was mit der CDU verabredet war, auch stattfindet. Die CDU ist dann von Bord gegangen und deswegen fehlt mir persönlich der Glaube, dass im Thüringer Landtag auch in der achten Legislatur die Möglichkeit besteht, per Zweidrittelbeschluss diesen Landtag, zwei Drittel der gewählten Mitglieder diesen Landtag aufzulösen. So, und deswegen sollten wir uns, denke ich, alle da ein Stück weit darauf einstellen, dann auch mit allen weiteren sozusagen politischen Entwicklungen da das immer in der Kalkulation mit im Hinterkopf zu haben. So, Also das würde ich sagen, das eine. Das andere ist, Sie haben es ja wunderbar gesagt, die Linke wird gebraucht wie nie zuvor. Bundesweit über 80.000 Mitglieder sind wir jetzt gestiegen, in Thüringen über 4.500 Mitglieder, einen ordentlichen Zuwachs. Erfurt mehr als verdoppelt, wie ich das so präsent habe, und auch wirklich viele junge, tolle Mitglieder, die engagiert sich einbringen wollen. Das hat natürlich auch was mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun, die in vielen Teilen auch der öffentlichen Debatte extrem rechten Positionen hinterherläuft, beziehungsweise dass die politische Diskussion auch massiv beeinflusst. Und viele auch dankbar sind, dass wir immer ein klares Stoppschild sagen und dass jede pro-faschistische Idee einfach zurückzuweisen ist und wir dementsprechend harte Kante zeigen. Und das tun wir gern und vielfältig. Und das andere ist auch, dass wir weiterhin eine riesen auseinanderklaffende Situation haben, was Vermögen angeht in Deutschland. Ja, wenn das oberste 1% irgendwie die Hälfte des Vermögens in diesem Land besitzt, ist das einfach eine schreiende Ungerechtigkeit. Wir haben auch in Thüringen, jede fünfte Familie kann nicht mal in diesen Sommerurlaub in irgendeiner Form fahren und dort so einen wertvollen Moment als Familie erleben, so wo, by the way, wir auch über Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben und Familienfördersicherungsgesetz auch als Linke dort klare sozialpolitische Antworten in einem Haushalt gefunden haben.
Ich komme nochmal kurz Situation. Auf meine Frage zurück.
Sie können sie gleich nochmal stellen. Ich glaube, Sie hatten auch gerade mehrere formuliert, deswegen bin ich vielleicht auch selbst da verwirrt gewesen. Aber ich wollte sehr gern unterstreichen, dass die Linke als politische Kraft sehr wohl und gut gebraucht wird. Und
keine Frage.
Ja.
Koalition mit der CDU, ist die Zeit reif dafür möglicherweise in 4 Jahren?
Ich würde jetzt mal die Gegenbehauptung aufstellen, die war vielleicht schon 2019 so reif, nur da waren auch verschiedene Parteientwicklungen noch nicht so reif. Also wir haben auch, also ich habe mich schmerzlich sozusagen mit solchen Gedanken auch auseinandergesetzt.
Ich muss hier jetzt mal ein bisschen, weil wir einfach aus der Zeit herauslaufen. Sorry, dass ich Sie ein wenig abwürge.
Wenn die CDU ihren Unvereinbarkeitsbeschluss, den sie mit uns Linken hat, mal endlich in die Tonne klopft und auch förmlich mit uns reden kann, weil uns hat der Chef der Staatskanzlei gratuliert und nicht der Landesvorsitzende. Ich glaube, dann kommen wir schon mal einen Schritt weiter.
Sehen Sie das auch so, Frau Maurer?
Ich würde sagen, schauen wir, wie die Welt aussieht, wenn die Wahl soweit ist.
Okay. Das war Reden wir über Thüringen mit den beiden neuen linke Landesvorsitzenden Katja Maurer und Ralf Blödner. Ich sage vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Und ich sage Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.